Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität. Am Mikrofon begrüßt Sie Andreas Büscher. Heute geht es weiter in unserer Reihe über Moses. Gott hat ihn beauftragt, sein Volk Israel aus der Sklaverei Ägyptens herauszuführen. Auf diesem Weg aus der Sklaverei ins gelobte Land ging nicht alles reibungslos. Das Volk verlor das Vertrauen in die Führung Gottes und in seinen Diener Mose. Und so ist das Thema der heutigen Folge Murren und Rebellion. Unser Referent ist Pater Hans Burb, der Leiter des Exerzitienhauses St. Ulrich in Hochaltingen. Er ist uns jetzt zugeschaltet. Grüß Gott, Pater Burb.
Grüß Gott.
Dann freuen wir uns auf Ihren Vortrag.
Jawohl. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich habe Ihnen schon ein paar Mal gesagt und wiederhole es wieder. Es geht hier jetzt nicht darum, einfach mal so hinzuhören, wie die damals in der Wüste mit diesem armen Moses umgegangen sind. Sondern diese Geschichte Israels ist meine eigene geistliche Geschichte mit Gott und mit denen, die die Kirche leiten. Es ist aber auch für die, die die Kirche leiten, ihre Geschichte, die sie bei Mose abschauen können, ihre Geschichte mit dem Volk Gottes. Und gerade in dieser Gesetzmäßigkeit, also diese äußeren Gesetzmäßigkeit, die sich aus dieser konkreten Geschichte Israels ergibt, nämlich, dass sie herausgeführt werden aus der Versklavung, aus der Sklavenschaft in die Freiheit, nämlich in das Land der Verheißung. Nicht? Das sind die geistlichen Gesetze meines inneren Lebens, meiner inneren Beziehung zu Gott, meiner inneren Beziehung zu dem Gott, der mich auch wieder durch Menschen herausführt aus der Sklaverei, meiner Sünde, hin in das Land der Verheißung, das, was wir ewiges Leben nennen bei Gott. Und heute schauen wir mal wieder auf eine Reaktion dieses Volkes Israel von damals, die wir bis heute im neuen Gottesvolk der Kirche auch finden, in den verschiedenen Schattierungen. Und ich glaube, wir sollten es mal so richtig an uns herangehen lassen. Wir sollten mal wirklich jeder sich selbst fragen, wo bin ich gemeint? Wo ist in mir dieses Murren und diese Rebellion? Und was ist der Hintergrund? Denn wissen Sie, gerade dieses Murren und diese Rebellion, wir werden es ja dann sehen im Einzelnen, führt immer zum Tod. Und zwar im ganz konkreten Sinn damals, und für uns bedeutet es der geistliche Tod. Das heißt, das Absterben des göttlichen Lebens in uns. Und ich glaube, ich brauche Ihnen nicht zuerst ein paar Beispiele bringen für dieses Murren und Rebellion in der Kirche, im neuen Gottesvolk, sondern ich denke, Sie kennen das, wenn Sie in Ihr eigenes Herz hineinhören. Nicht in die Herzen der anderen. Das kann man so nebenbei hören. Aber viel wichtiger ist, dass ich diese Worte Gottes auf mich anwende. Sonst haben sie keine Frucht. Sonst sind sie sinnlos. Dann ist es eine fromme Unterhaltung gewesen, diese Stunde. Also, ich lade Sie ein, ernsthaft in sich hineinzuhören. Wir finden bei diesem Volk Israel 7-mal den Widerstand des Volkes. Ein Volk, das murrt, das klagt und das immer wieder zurückkehren will in die Sklaverei Ägyptens. Und schauen Sie doch einmal schon ins eigene Herz, wie oft in uns diese Triebhaftigkeit ist, dieses Zurück in die Sklaverei der Sünde. Es ist so anstrengend, ohne Sünde zu leben. Es ist so anstrengend, ja. Zu anstrengend. Das immer wieder dieses Zurückgehen und dann meckert man über das, was dieser Moses fordert, was Christus fordert, was eben seine Stellvertreter auf Erden von uns und aber auch von sich selber fordern müssen, wenn wir in die Freiheit kommen wollen. Raus aus dieser Sklaverei der Triebhaftigkeit, wo wir nur noch Sklaven unserer Gefühle, unserer Wünsche, unserer Sehnsüchte, ja, unserer Triebe werden. Ja, schauen wir mal in uns rein. Es ist also, kann man fast sagen, beim Volk Israel, und ich glaube bei uns auch, eine chronische Rebellion. Eine chronische. Und deshalb ist eine radikale Selbsterkenntnis wichtig, wenn das mit unserem Leben, mit Gott tiefer gehen soll, weitergehen soll, ins Glück, in die Freiheit führen soll. Also dieses Volk Israel beschuldigt immer wieder seine Befreier, also den Mose, auch Gott. Warum? Es will den Preis seiner Freiheit nicht zahlen. Den Preis der Freiheit. Freiheit kostet mich etwas. Wenn sich einfach so seinen Wünschen und seinen Gefühlen und so weiter überlassen, das kostet nichts scheinbar. Da lässt man sich halt laufen, aber glücklich wird man nicht. Es ist Sklaverei und Sklaverei macht nicht glücklich. Und die Freiheit kostet etwas. Nicht? Und das ist das Problem. Fragen Sie sich, will ich den Preis meiner Freiheit bezahlen? Dass ich frei bin von diesen Triebhaftigkeiten, dass ich nur das tue, was meine Gefühle und was alles oder Triebe von mir verlangen oder wünschen? Oder habe ich die Freiheit? Nein, ich gehe den Weg in Freiheit und erlebe auch wirklich Glück, tiefes Glück. Dieses Volk Israel will alles leicht haben, ohne Anstrengung erreichen. Wissen Sie, den Eindruck hat man heute auch. Jetzt gucken Sie mal ganz und gar in unsere ganze Situation, in unsere Kirche hinein. Am besten, man müsste, dass man ein paar Gebote Gottes streicht oder mal mindestens ein bisschen leichter auslegt. Sie kennen ja die momentanen ganzen Fragen, nicht? Wo man dann Barmherzigkeit damit auslegt, ja, dass man den Preis der Freiheit nicht bezahlen will. Es ist auch nicht immer leicht. Also Mose wird von allen Seiten angegriffen. Wir werden es gleich nachher sehen. Und das ist sehr, sehr konkret auch für heute. In Midian, von dem wir ja schon früher betrachtet haben, als er die 40 Jahre die Schafe des Schwiegervaters Nitro hütete in der Wüste, allein, nicht, auf dem Brunnen saß jeden Tag, da kritisierte ihn niemand. Da hatte er seine wunderbare bayerische Ruhe. Aber dann, als Gott ihn ruft, als er beginnt, hervorragend zu werden, da erheben sich die, die nicht ertragen, dass ein anderes sich mehr erhebt, mehr Autorität gewinnt als sie. Nicht? Und Gott beruft einfach einen Petrus, einen schwachen Petrus, die 12 Apostel. Und er gibt ihnen Aufträge, das Volk Gottes zu leiten, zu führen, zu ernähren. Nicht? Aber er gibt auch jedem von uns durch Taufe und Firmung Auftrag, nicht? Anderen den Weg zum Herrn zu zeigen, zu evangelisieren. Nicht? Aber immer wer so einen Auftrag hat, hat ja auch Autorität. Und das verkraften andere oft nicht. Verkrafte ich es? Die Frage. Und wer beschließt, sein Volk zu befreien, wer also da bereit ist, der wird von der Seite der anderen verfolgt werden. Und zwar von denen, die im Leben nicht siegen konnten und vom Wurm des Neides angenagt worden sind. Nicht? Und es ist schon sehr hart, es zu erleben, wenn, ob Priester oder Laien, ganz gleich, wenn sie ganz klar die Lehre Jesu vertreten, wenn sie klipp und klar sagen, was das Wort Gottes von uns erwartet und will, was der Wille Gottes ist, dann kann es sein, dass das sehr unmodern klingt und sie nicht mehr existieren können in dieser Gemeinde. Was steckt denn da dahinter? Überlegen die Leute nicht mehr, was Wahrheit ist und was Lüge ist? Oder gehen sie nur noch nach diesem jetzt neuesten deutschen Wort, dieses, wie nennt es, Postargument oder wie sowas ähnliches. Das heißt, wo man nicht mehr auf Argumente achtet, also Wort Gottes, Gebot Gottes, konkret, ganz konkret, sondern nur noch auf die Gefühle, was mir gefällt. Und wenn mir Sündigen gefällt, dann muss das zur Tugend erklärt werden. Verstehen Sie, da ist bei diesem komisch neuen Wort ist wirklich was dran, auch innerhalb der Kirche. Und wenn Sie die ganzen Rebellionen einmal anschauen im Pfarreien, gegen was wird rebelliert? Oft wird gegen die Wahrheit rebelliert. Gegen die Wahrheit, gegen das Wort Gottes, gegen den Willen Gottes. Und wenn einer klipp und klar sagt, was in der Schrift steht, kann sein, er hat eine fortlaufende Gemeinde. Aber das kann jedem Laien genauso passieren. Verstehen Sie, da einmal ehrlich in sein eigenes Herz schauen. Aber Sie merken, es geht um eine chronische Rebellion. Um eine chronische Rebellion, die auch im neuen Gottesvolk zu finden ist. Verstehen Sie, darum erleben wir, gerade in der Geschichte Israels, genau das, worauf wir im geistlichen Leben des neuen Gottesvolkes achten müssen. Und jetzt schauen wir mal auf die einzelnen Gruppierungen. Da haben wir zuerst einmal die Rebellion Aarons und Miriams. Das heißt in Numeri 12,1, als sie in Haseroth waren, redeten Miriam und Aaron über Mose wegen der kusitischen Frau, die er sich genommen hatte. Also sie redeten über ihn hinten herum. Und wer ist Aaron? Aaron ist sein Bruder. Das heißt, Moses hat ihn zum hohen Priester eingesetzt, also der Oberste eigentlich. Und Miriam war seine Schwester, also die Nächsten. Nicht? Aaron und Miriam waren eigentlich brave Leute. Aaron, wie gesagt, war der hohe Priester und er widersprach dem Mose. Denn Mose hat seinem Volk nicht erlaubt, eine Frau aus einem Nachbarvolk, also aus den heidnischen Völkern, zu nehmen. Aber er selber nahm eine solche Frau. Also Mose hat einen Fehler gemacht, ohne Frage. Aber sie warfen ihm das, sie redeten nicht mit ihm, sondern sie haben hintenherum über ihn geredet. Sie redeten über Mose, nicht mit Mose, sondern über Mose. Ja? Also dieses Murren hintenherum, diese Rebellion hintenherum, auch wenn es berechtigt war, aber nicht hintenherum. Also sie warfen ihm vor, dass er etwas tut, was er anderen verbietet. Das hat gestimmt. Sie griffen ihn unbarmherzig an, weil er ihren Erwartungen nicht entsprach. Ihren Erwartungen. Wenn sie auch jemand der Autorität ausübt, kämpft genauso mit seinen Grenzen und Schwächen wie jeder andere auch. Nur werden seine Grenzen und Schwächen offensichtlicher, wenn er eine Leitungsfunktion in irgendeiner Weise hat. Ja? Und selbst wenn es die Leitung von einer Gruppierung in der Pfarrei ist, das spielt keine Rolle. Aber dann auf einmal beginnen seine Schwachstellen zu leuchten. Ja? Das kennen Sie ja auch. Vorher waren sie ein bisschen so verborgen, als ich eine unbedeutende Person vielleicht war in der großen Gemeinde. Und schließlich, es waren die Seinen, also seine eigenen Leute, die eigenen Leute des Mose, also die intimsten Leute, die Nächsten von Mose. Auch die, die uns oft ganz nahe stehen, können uns durch üble Nachrede, durch hinten herum massiv zusetzen. Und wie hart, das weiß jeder, sind die Urteile der Guten. Wie hart sind die Urteile der Guten? Denken Sie an Ihre Familie, denken Sie an Ihre Pfarrgemeinde oder Gemeinschaft, religiöse Gemeinschaft. Wie hart sind die Urteile der Guten? Wie unbarmherzig die Verurteilung derer, die meinen, die ganze Wahrheit zu besitzen. Und das ist etwas, was Sie heute in der Kirche ganz, ganz stark erleben. Die meinen, die Wahrheit zu besitzen. Ich hoffe, dass wir sie wirklich haben, klar. Aber da gibt es manchmal Reaktionen, die haben mit der Nächstenliebe nichts mehr zu tun. Paulus sagt, wir sollen die Wahrheit in Liebe sagen. Aber wenn ich den anderen verteufle, wirklich verteufle, gleichsam schon in die Richtung der Verdammnis setze, weil er das und das nicht so macht, wie ich das sehe. Das ist das. Und wie viel Ungutes kommt damit in das Volk Gottes hinein? Da können Sie in kleine Gruppen schauen, Gemeinschaften oder auch Bewegungen oder Gruppen, Gebetsgruppen, Pfarrgemeinderätsgruppen. Ganz egal, ganze Gemeinde, ja, Diözesen, können Sie überall reinschauen. Sie werden diese Dinge heute wirklich massiv spüren. Und wissen Sie, wo die Dinge so stark sind, wächst kein geistliches Leben. Da wächst kein geistliches Leben. Die Folge der Rebellion ist immer Tod, Sterben. Ja? Und da muss jeder bei sich nachforschen. Beim anderen, das nützt nichts. Ich kann nur etwas bei mir ändern. Und wie verständnislos sind die, die das ganze Gesetz nie übertreten haben. Nee, oder wenn sie sich einbilden, sie hätten es nie übertreten. Wie verständnislos sind sie, wenn ein anderer versagt. Ja? Um statt ihm zu helfen, wieder auf die Füße zu kommen. Oder wie schwer ist es zu ertragen, von Freunden geschlagen zu werden. Geschlagen mit Worten, mit Verhaltensweisen oder von Geschwistern. Ja? Interessant ist, wie reagiert Mose? Moses verteidigt sich nicht, weil er weiß, dass sie recht haben. Denn das, was sie da hinten herummuggeln, das stimmt. Er hat diese Kardinalsfehler gemacht. Aber das ist ja kein Grund, dass sie dasselbe tun. Ich verstehe Sie. Ich kann nicht sagen, der hat gesündigt, also kann ich es mir auch erlauben. Und nun kommt Gott, sein Freund, ihm zu Hilfe und zeigt, dass er ihn mehr als jede andere Person liebt. Und das ist das, worauf wir hoffen und warten dürfen. Hier im Wort Gottes wird uns das zugesagt. Wenn Sie in irgendeiner solchen Stellung sind, in der Gemeinde oder in der Gemeinschaft oder wo auch immer, und es passieren Ihnen diese Dinge, auch wo Sie Fehler machen, und das machen Sie auch, genauso wie jeder. Sehen Sie, Mose reagiert nicht. Ist wichtig. Er reagiert nicht. Sondern er überlässt alles dem Herrn. Und Gott kommt ihm zu Hilfe. In Numeri 12,5 heißt es, der Herr kam in der Wolkensäule herab, blieb am Zelteingang stehen. Gott geht nicht ins Zelt, sondern er bleibt draußen stehen, als Zeichen des Protestes. In Numeri 12,5-8 heißt es dann, der Herr rief Aaron und Miriam, also die, die da über Moses rebelliert haben, hinten herum. Beide traten vor und der Herr sprach, hört meine Worte, wenn es bei euch einen Propheten gibt, so gebe ich mich ihm in Visionen zu erkennen und ich rede mit ihm im Traum. Anders bei meinem Knecht Mose. Mein ganzes Haus ist ihm anvertraut. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht, nicht in Rätseln. Er darf die Gestalt des Herrn sehen. Warum habt ihr es gewagt, über meinen Knecht Mose zu reden? Also für Gott war es nicht wichtig, ob sie ihn mit Recht kritisieren oder nicht, sondern er weist darauf hin, dass alles, was gegen Mose getan wird, gegen Gott selbst gerichtet ist. Wer also die Autorität Gottes hat, der von Gott eingesetzt, gesendet ist, wenn der angegriffen wird, also jetzt unrechtmäßig, nicht, wo man mit ihm redet, weil er etwa einen Fehler gemacht hat, mit ihm spricht, damit das in Ordnung kommt, sondern wo er einfach nur angegriffen wird, also mit Redereien hinten herum, da fühlt sich Gott selbst angegriffen. Sie erinnern sich an das Wort Jesu, den Aposteln, wer euch hört, hört mich, wer euch verachtet, verachtet mich. Und so sind die wahren Freunde, nämlich Gott und Mose, die wahren Freunde, sie sind bedingungslos. Gott und Mose. Gott hat kein Interesse daran, Mose zu verteidigen für das, was er falsch macht. Gott weist nur darauf hin, er ist mein Freund. Er hat meine Autorität. Und ich glaube, das ist wichtig. Wenn jemand so angegriffen wird, dass er nicht groß verteidigt, sondern das zu Herzen nimmt, aber es Gott überlässt, wie Gott reagiert. Das ist also die eine Gattung, könnte man sagen, von Leuten, die rebellieren und murren, die ganz nahen. Und dann kommen die Rebellion, das ist ein B, der Leviten. Mose gehörte ja zum Stamm Levi. Juda und so weiter, Benjamin, Sie kennen ja die 12 Stämme Israels. Und Mose gehörte zum Stamm Levi. Die Leviten waren die Helfer der Priester und sie lebten vom Zehnten, den das Volk zahlte. Aber Habsucht führte einfach zum Neid, sogar auf Mose. Es ist immer wieder die Habsucht, das haben wollen. Haben, nicht bloß irdisches, sondern auch Ansehen, Anerkennung und so. Habsucht führt zum Neid. Einfach mal bei sich nachgucken. Und hier führt es zum Neid auf Mose. Und sie sagten in Numeri 12,2, hat etwa der Herr nur mit Mose gesprochen? Hat er nicht auch mit uns gesprochen? Sie sagten damit, Mose ist nicht der Besitzer des Monopols für die Beziehung mit Gott im Himmel. Und niemand kann sagen, dass er der Einzige ist, mit dem Gott in Beziehung überhaupt steht. Auch in diesem Fall wieder verteidigt Moses sich nicht. Das ist interessant. Er verteidigt sich nicht. Das ist wichtig für uns, wenn wir in so einer Situation stehen oder in einer solchen Stellung. Und die Leviten hatten grundsätzlich recht. Nämlich die Wahrheit, die Theologie war auf ihrer Seite. Sie haben alle eine Beziehung zu Gott. Ja. Doch Mose wollte aus eigenem Entschluss über all diese menschlichen Vorstellungen hinaushandeln. Gott wollte aus eigenem Entschluss über all diese menschlichen Vorstellungen hinaushandeln. Er hat mit Mose eine besondere Beziehung gepflegt, aber eben nicht, weil es Mose war, sondern um des Volkes willen. Also hier die Rebellion der Leviten, also dieses Stammes, zu dem Mose sogar gehörte. Es war der Neid. Dann C war dann die Rebellion und auch Sünde der übrigen Führer. Mose hatte ja noch andere, die mit ihm das Volk leiteten, so Untergruppen, ja, und jetzt schauen wir mal auf die Rebellion und die Sünde der Führer, der Leitenden in Gemeinschaft und Kirche oder Gruppierungen. Also einfach mal, wo jemand einfach eine Verantwortung übernommen hat für eine bestimmte Gruppe in der Kirche. In Numeri 16, 1-3 heißt es, Da werden 3, 4 Namen genannt: Korach, Datan und Abiram und On. Erhoben sich gegen Mose. Es waren also Leute aus der Führungsschicht. Und zwar, diese 4 haben sich erhoben, zusammen mit 250 führenden Männern aus der Gemeinde. Also es war eine ganz schöne Gruppe. Und zwar, es waren angesehene Abgeordnete der Versammlung, heißt es. Sie rotteten sich gegen Mose und Aaron zusammen. Und sie sagten zu ihnen: Ihr nehmt euch zu viel heraus. Alle sind heilig, die ganze Gemeinde ist heilig. Und der Herr ist mitten unter ihnen. Warum hebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Also haben sie ihnen vorgeworfen, dass sie sich über die Gemeinde erheben. Eben weil Mose war ja von Gott eingesetzter Führer, Aaron von Mose eingesetzter Hohepriester. Ja. Schauen Sie, hier begegnen wir 3 Hauptsünden der Führenden. Also wenn Sie irgendwo in einer Führungsposition der Kirche sind, auch im kleinen Stil, dann überlegen Sie mal. 3 Hauptsünden der Führenden. Erstens, die Eifersucht. Bei uns Priestern spricht man von Invidia Clericalis, vom klerikalen Neid, ja, der da aus der Eifersucht kommt. Also Eifersucht. Man gönnt dem anderen nicht den Erfolg. Man will selber die Anerkennung. Man gönnt sie dem anderen nicht. Eifersucht ist die traurigste Priestersünde, die traurigste Sünde von Führenden. Und auch die beklagenswerteste Sünde der Führenden, der Priester zum Beispiel. Weil es gegen diese Sünde kein anderes Heilmittel gibt als Demut. Demut ist Mut zur Wahrheit. Ich sage ja zu mir, so wie ich bin. Und zu dem, was ich tue und was herauskommt und wie ich wirke. Das ist die erste Hauptsünde. Eifersucht. Die zweite Hauptsünde ist das Murren, wieder. Murren ist ein Symptom der Eifersucht. Nicht? Man Murren ist über andere Schlimmes sagen, von denen man sich vielleicht übertroffen fühlt. Man kann es nicht aushalten, dass einer sagt, du, der hat toll gepredigt oder der hat was ganz Tolles aufgebaut. Mensch, das ist wunderbar, da kommen die Leute. Nicht? Stehen Sie? Es ist über andere Schlimmes sagen, von denen man sich übertroffen fühlt. Murren. Und dann kommt gleich, ja, du weißt nicht alles. Das ist nicht alles so toll bei dem und so weiter oder bei der. Ja, Sie kennen das. Gerade dieser eine von diesen Männern bei Mose, Korach, der wurde eifersüchtig auf Aaron, der hohe Priester wurde. Er wollte selber werden. Er hielt dies für eine Vetterleswirtschaft von Seiten des Mose, es war ja sein Bruder, und hetzte die anderen auf. Ja. Korach wählt eine Separatistengruppe aus von 250 Mann. Also Leute mit Einfluss, Leute mit Macht. Und er impft ihnen das Gift des Misstrauens ein. Er glaubt, im Recht zu sein. Und objektiv, ja, hatte er ja Recht. Mose hat seinen Bruder zum hohen Priester genommen. Aber jede Spaltung im Volk Gottes wird dadurch verursacht, dass beide Seiten glauben, der andere habe völlig versagt. Daraus kommt die Spaltung im Volk Gottes. Jeder wirft dem anderen vor, er habe versagt. Das ist die zweite Hauptsünde der Führenden, das Murren. Und die dritte Hauptsünde ist das, was sich daraus ergibt, die Spaltung. Und wenn Sie heute so in die Kirche Gottes hineinschauen, nicht? Wo die Leute drunter leiden, wenn ich in den Gottesdienst gehe, der sagt das, der geht in den anderen, der sagt was anderes. im gleichen Punkt, nicht? Also sowohl theologisch wie moralisch, das führt alles zur Spaltung. Jeder glaubt, er hat das Richtige. Und meint, der andere versagt. Mangel an Einheit, das führt zur Spaltung. Innere Einheit, Einheit im Glauben, aber auch Einheit in der Liebe. Also Menschen, die beginnen, die Sache auf eigene Faust hinzutun und auf Kosten des gemeinsamen Planes, führen zur Spaltung. Das merken Sie auch gerade in dem ganzen Bereich der Liturgie, wo der eine das so macht, wie er will, und der andere so, aber nicht, wie es vorgeschrieben ist. Das heißt, im Gehorsam zur Kirche und damit zu Gott. Ich kann nicht Kirche von Gott trennen. Ich kann diese Autorität der Kirche, die von Christus kommt, nicht einfach trennen. Ja? Verstehen Sie? Aber das sind alles die Dinge, die zu Spaltungen führen. Dahinter steckt der Virus der Macht. Es ist, warum macht mancher das so? Warum tue ich das anders und so weiter? Es ist irgendwo eine Art Machtausübung. Man will Recht haben. Man will sich nicht beugen. Ja, es ist wie einmal wieder die fehlende wahre Demut. Und wenn es um Aufstieg in der Hierarchie geht, dann kommt nicht selten diese Spaltung. Und so Datan, Abiram, nicht gleichsam in der damaligen Hierarchie waren das bedeutende Leute, die sind einfach mit Moses fertig. Ja? Die machen ihre eigene Suppe. Was macht Moses? Er betet. Sieh ihr Opfer nicht an. Numeri 16, 15. Sieh ihr Opfer nicht an. Er sagt also seinen Zorn seinem Freund Gott. Nicht den anderen, nicht den Menschen, sondern Gott. Und nun erfahren wir die Folgen dieser Meckererei, dieses Murrens. Und das sind Giftschlangen. Als dem Volk der Weg zu lange wurde, da begannen sie wieder zu murren und sich über das Manna zu beklagen. Also jetzt murrt das ganze Volk. Sie merken, das sind ganz verschiedene Gruppen. Und die kann man sehr gut auf das neutestamentliche Gottesvolk, auf die Kirche anwenden. In Numeri 21,5 heißt es, warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Also aus der Sklaverei. Etwa damit wir in der Wüste sterben. Es gibt weder Brot noch Wasser. Dieser elenden Nahrung sind wir überdrüssig. Der elenden Nahrung, das Manna. Das langt Ihnen das auch wieder dabei. Ja. Verstehen Sie, Sie vergessen total, dass Sie unterwegs sind in das Land der Verheißung. Und dass es unterwegs halt Mangel gibt. Und dass es unterwegs einfach auch Verzicht kostet. Und Anstrengung kostet, um in das endgültige Land der Verheißung zu kommen. Lieber gehen sie wieder in die Sklaverei zurück, als dass sie sich anstrengen und einfach das, was zwischen der Sklaverei und dem Land der Verheißung liegt, auf sich zu nehmen. Und das ist doch die Situation, die wir erleben. Hier in diesem Leben sind wir in der Wüste. Wir sind zwischen der Sklaverei, wir sind erlöst von Christus aus dieser Sklaverei der Sünde, aber wir wollen immer wieder zurück. War halt doch schön, ja, zu sündigen. Nicht? Und vergessen, genauso wie die, das Ziel. Das Ziel. Mein Leben gestaltet sich vom Ziel her. Wohin gehe ich? Was ist das Ziel meines Lebens? Warum lebe ich? Wofür lebe ich? Was ist denn das Ziel meines Lebens? Das haben doch die meisten überhaupt nicht mehr vor den Augen. Oder? Prüfen Sie sich selbst. Das Ziel ist die Begegnung mit dem lebendigen Gott, der mich total ausfüllt, der wirklich meine ganze Vollendung ist. Und zwar ohne Unterbrechung. ohne dass das mir jemals wieder aufhört. Und da lohnt sich doch die paar Jahre der Wüste einfach auch das, was Wüste fordert, an Überwindung und an Verzicht, das zu leisten. Aber wer hat das Ziel noch vor Augen? Auch heute. Israel hat es auch nicht vor Augen. Die haben bloß die Wüste gesehen. Ja? Und jetzt haben sie Manna gekriegt, dann waren sie begeistert, aber dann nach einer bestimmten Zeit immer das ewige Manna, elende Nahrung, sagen sie. Ja? Unzufrieden wieder, weil sie nur das Heute sehen, nicht das Ziel. Und jetzt die Frage, wie geht es mir? Wie geht es Ihnen? Schauen Sie, weil Sie Gottes Gabe unterschätzen, das Manna, verwandelte sich die ganze Wüste in ein Schlangennest. Schlangen, die viele bissen und töteten. Und jetzt erkannten sie ihre Fehler und bekannten ihre Sünde. Numeri 21,7. Wir haben gesündigt, denn wir haben uns gegen den Herrn und gegen dich, Mose, aufgelehnt. Bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Nicht? Mose tritt wieder für sie ein, den sie kritisiert haben, den sie rumgehadert haben, ja, dem sie vorgeworfen haben, du hast uns aus der Sklaverei geführt, da haben wir noch was zum Essen gehabt. Aber an die Sklavenketten denken sie im Moment nicht. Was tut Mose? Er geht also ins Bundeszelt, aber er bekommt keine einfache Lösung von Gott, sondern er soll an einer Signalstange eine Schlange aufhängen, und zwar eine Kupferschlange. Und es heißt in Numeri 21,8, jeder, der gebissen wird, wird am Leben bleiben, wenn er sie anschaut. Diese Kupferschlange. Also, die kupferne Schlange verhindert nicht das Gebissenwerden. Wichtig, wichtig. Verhindert nicht das Gebissenwerden. Sie nützt nur denen, die von den Schlangen angegriffen worden sind. Also Gottes Gaben sind nicht wie Versicherungen gegen Unfälle oder Zufälle des Lebens. Also wenn ich mit Gott lebe, heißt das nicht, dass ich vor allem Leid und Not und weiß ich was verschont bleibe. Sondern ich kriege die Garantie, Gott gibt, wenn ich zu ihm hinaufschaue, die Kupferschlange ist ja das Vorbild für das Kreuz Christi, hinaufschaue zu Christus am Kreuz, dann bekomme ich die Kraft zu überleben. Ja? Das ist gemeint. Also Gott gibt keine Garantie für die Vernichtung der Probleme, sondern dafür, dass sie alle, auch die tödlichen Probleme, eine Lösung haben. Dafür gibt er Garantie. Er hat eine Lösung für die Probleme. Wir sind in dieser Welt allen gesellschaftlichen Katastrophen ausgesetzt, allen, wie die Menschen um uns herum. Aber wir, die wir auf das Kreuz Jesu Christi schauen, wissen, dass der Tod besiegt ist und dass es eine Hoffnung gibt, die nicht stirbt, weil er auferstanden ist und weil er lebt. Er macht alle lebendig, die sich im Glauben an ihn wenden. Also, die Leute waren so fasziniert von dieser Tatsache, also dass sie, wenn sie auf die Schlange schauten, an der Kupferstange, dass sie heil werden, nicht sterben mussten, obwohl sie gebissen wurden. Und 2 Könige 18,4 heißt es, dass sie gleich dieser Schlange Weihrauch opferten. Das ist das Verrückte. Was Heilmittel war, die Schlange war ja ein Heilmittel, so wie das Kreuz Christi heute, nimmt plötzlich diese Schlange den Platz für Gott ein. Also jetzt machen sie plötzlich die Schlange zu Gott. Sie streuen ihr Weihrauch, das ist Anbetung. Also die größte Gefahr einer göttlichen Gabe ist, sie so zu verabsolutieren, dass sie zu einem Götzen wird. Wenn Sie, dass ich eine Gabe Gottes so wichtig nehme, also als Gabe, dass sie mir wichtiger ist wie Gott selbst, den Geber. Und damit mache ich sie zum Götzen. Ja, das ist eine große Gefahr. Man hängt dann an einer Gabe, einer Fähigkeit, natürlich, übernatürlich, je nachdem. Und dann ja, ist ihm die wichtiger als Gott selbst. Ja. Also, keine kupferne Schlange darf man verewigen oder überbewerten. Also kupferne Schlange ist als Symbol für bestimmte große Gaben Gottes. Denn Gott überschreitet die Zeit. Jede kupferne Schlange, in Anführungszeichen, ist für einen bestimmten Moment der Geschichte gedacht. Also alle besonderen Gaben Gottes sind für einen bestimmten Moment der Geschichte gedacht. Ich kann sie nicht festhalten und aufbewahren. Ja? Und diese eherne Schlange war ein Vorbild für Christus und ein Vorbild für das Kreuz. Wer auf Christus schaut am Kreuz, wird Licht und Leben haben. Das ist diese Vorausverkündigung. Am Kreuz erhöht sich der Herr, und dann, wenn er erhöht ist, wird er alle an sich ziehen. Und dann wird wieder weiter gehadert und gemeckert. Da geht es plötzlich bei dem Volk Israel um Knoblauch und Zwiebeln. In Numeri 11, 5 bis 6, da heißt es: Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst zu essen bekamen. Ja klar, sie haben ja nichts gehabt, haben alles umsonst gekriegt, und sie mussten ja auch umsonst arbeiten, ja, als Sklaven. Die wir in Ägypten umsonst zu essen bekamen. Jetzt sehen sie bloß nur das, was sie kriegten, aber nicht, was es sie gekostet hat, an Schmerz und Leid und so weiter. Sie denken an die Gurken, an die Melonen, an den Lauch, an die Zwiebeln, an den Knoblauch. Und doch jetzt, sagen sie, vertrocknet uns die Kehle. Nichts bekommen wir zu sehen, als immer nur Manna, Manna, Manna. Verstehen Sie, wenn Sie das jetzt überlegen, was Gott Ihnen verheißen hat, ein Land von Milch und Honig, auf Dauer. Und jetzt hängen die an dem Knoblauch, an dem stinkigen Zeug da. Nicht Zwiebel, Lauch und so weiter. Verstehen Sie, da merken Sie, das ist es doch, was wir erleben. Wir bleiben hängen an vergänglichem irdischen Zeug und vergessen das, was uns verheißen ist. Ja? Und fangen an zu meckern und zu stänkern, wenn uns der Knoblauch ausgeht und weiß der Kuckuck was. Ja. Ist doch verrückt. Merken Sie, dass wir uns immer noch nicht verändert haben? Ja? Ich denke, das ist eine so konkrete Sprache. Wer die mal genau anschaut, der wird in sich genug Stoff für eine tägliche Beichte finden. Es sehnt sich also zurück, dieses Volk Israel, nach den Vorteilen der Sklaverei. Den Vorteilen der Sklaverei. Es will nicht weitergehen. Es hat Angst. Und jetzt kommt, kann man sagen, die Reaktion des Mose. Auch da wieder hineinhören in sich selbst. Wie reagiere ich, wenn ich Verantwortung habe? Und wenn ich auf diese Haltung der Menschen, des Volkes Gottes stoße, das ist die große Depression des Mose, kann man sagen. In Numeri 11, 13 heißt es: Woher soll ich für dieses ganze Volk Fleisch nehmen? Jetzt wollen sie auf einmal Fleisch. Manna langt nicht mehr, jetzt wollen sie Fleisch haben. In der Wüste. Sie wollten also in der Wüste gegen alle Logik Fleisch haben. Und Mose hatte keine Angst vor diesem mächtigen Pharao damals. Er verlor auch nicht den Mut angesichts des Roten Meeres. Aber jetzt in der Wüste ist es anders. Das Volk will nicht mehr weitergehen. Hören Sie, dieses Stehenbleiben, dieses Sitzenbleiben. Ich bin ja eh katholisch, was soll ich denn da noch tun? Sie kennen doch dieses lahme Zeug, nicht, wo kein nichts dahinter steckt, keine Freude, kein Glück. Ja? Also es ist praktisch ein bereits schon wieder zurückgehen in die Sklaverei der Sünde, des Eigenwillens und des Egoismus. Also das Volk will nicht mehr weitergehen. Also ist schon eine Situation, die wir auch kennen. Der Mut des Mose vor dieser absoluten Ohnmacht ist am Ende. Wie stehen Sie einer solchen Gemeinde gegenüber, wenn Sie da eine Verantwortung mithaben in Ihrer Gemeinde? Nicht, wenn Sie sagen, ach, was wollt ihr immer, ach, ihr mit eurem Zeug, ach, ihr mit einer Vortrag oder ihr mit einer Gebetsseiten und ach, das brauchen wir alles nicht. Verstehen Sie? Da stehen Sie hilflos da. Der Mut des Mose vor dieser absoluten Ohnmacht ist am Ende. Sehr konkret. Das Volk zog aus Ägypten aus, aber sein Herz blieb in der Sklaverei, sein Herz. Und so ist auch das Herz mancher nicht erlöst. Es hängt noch an der Sünde. Sie haben ihre Sklavenseele noch nicht losgelassen. Das Volk ist hilflos, oder Mose, besser gesagt, Mose ist hilflos denen gegenüber, die mit ihrer Sklavenvergangenheit nicht brechen, die die Herausforderung auch nicht annehmen, durch die Wüste in das gelobte Land zu gehen. Sie nehmen die Herausforderung nicht an. Mose öffnet nun seinem Freund sein Herz. Er erbittet nichts vom Herrn. Er schildert nur die Situation. Da merkt man seine Depression. Numeri 11,11. Warum hast du deinen Knecht so schlecht behandelt? Und warum habe ich nicht deine Gnade gefunden, dass du mir die Last mit diesem ganzen Volk auferlegst? Ja. Und ich denke, das ist für manchen von uns eine große Last. Du hast mir dieses Volk auferlegt, diese Gemeinde, die Diözese oder was auch immer, wo jemand eine Aufgabe hat. Ja. Du hast sie mir auferlegt und ich bin hilflos. Die wollen ja gar nicht in das Land der Verheißung. Die wollen weiter sündigen, so wie es in der Welt Mode ist. Also er gibt dann zu, der Mose, dass seine Möglichkeiten erschöpft sind. In Numeri 11,14, ich kann dieses ganze Volk nicht tragen. Es ist mir zu schwer. Ich glaube, dass das mancher von uns betet. Es ist ein ehrliches Gebet. Mose erkennt seine engen Grenzen, seine ganze Unfähigkeit. Also ein Weitergehen ist für ihn nicht mehr möglich. Seine Kräfte sind erschöpft. Dieses Volk will noch nicht verantwortlich sein für sein Schicksal und denkt immer nur an Knoblauch und Zwiebeln. Also an die Zeit der Sklaverei. Sie wollen nicht verantwortlich sein für sich selbst und sagen, nein, ich entscheide mich, den Weg mit Gott jetzt zu gehen, in das Land der Verheißung. Mose drückt immer das aus, was er fühlt. Ohne Masken, ohne Angst davor, was Gott von ihm denken könnte. Er beklagt sich vor Gott. Er schreit, er weint. Er gibt alle Hoffnung auf, weil er weiß, dass ein Freund, und Gott ist sein Freund, dass ein Freund die Gefühle des Herzens nicht auswertet, sondern versteht. Er redet so offen, dass man vermuten könnte, er hätte die Grenzen des Respekts übertreten vor Gott. Aber für eine Freundschaft gibt es keine Barrieren, wenn man die Falten seines Herzens aufdeckt. Er sagt, ich bin weder der Vater noch die Mutter dieses Volkes. Du hast es gezeugt und du, Gott, bist für es verantwortlich, nicht ich. Er sagt ihm das klipp und klar. Und er stellt seinem Freund Gott ein Ultimatum. Numeri 11,15. Wenn du mich so behandelst, dann bring mich doch lieber gleich um. Schon eine freche Bemerkung, kann man sagen, vor Gott. Wenn du mich so behandelst, dann bring mich doch lieber gleich um. Also man spürt, Mose ist in eine grausame Depression gefallen. Er hat keinen Sinn, es hat keinen Sinn, weiterzugehen, wenn dieses Volk sich nur nach Ägypten und nach Knoblauch sehnt. Ja, die wollen gar nicht mehr das Land der Verheißung. Die haben es gar nicht mehr vor Augen. Mose hatte recht, als er sagte, allein kann ich nicht. Er hat allerdings etwas vergessen. Gott versprach dem Mose in Exodus 3,12, ich bin mit dir. Hat er vergessen. Ich bin mit dir. Als er diese Wirklichkeit aus den Augen verlor, hat er das Gleichgewicht verloren. Mose verspricht eine Lösung. Gott verspricht eine Lösung, aber Mose wendet eine Numeri 11,22. Selbst wenn man alle Schafe, Ziegen, Rinder für sie schlachtet, dann reicht das für sie nicht aus. Wenn man alle Fische des Meeres für sie fängt, reicht das für sie nicht aus. Gott erschüttert mit seiner Antwort den Mose. Glaubst denn du, dass meine Macht zu klein ist? Glaubst denn du, dass meine Macht zu klein ist? In Numeri 11,23, ist etwa der Arm des Herrn zu kurz? Du wirst bald sehen, ob mein Wort an dir in Erfüllung geht oder nicht. Also, Gott wirft ihm vor, nicht einmal du verstehst meinen Plan, aber du wirst sehen, dass ich mein Versprechen halte. Und da kommt die unerwartete Alternative Gottes. Aber das ist doch so konkret, so können wir mit Gott auch reden in dieser Situation. Ja. Aber wir müssen auch warten auf etwas, mit dem wir nicht rechnen. Die unerwartete Alternative. Also Mose denkt nur an Ochsen, Schafe, Fische, aber Gott zeigt ihm, dass man ihn nicht in ein Schema von diesen drei Alternativen pressen kann. Ochsen, Schafe, Fische. Gott geht über die menschlichen Lösungen hinaus. Er hat eine Antwort, nämlich Wachteln. Die Wachteln kamen und setzten sich rund um das Lager. Numeri 11, 31. Also Gott antwortet auf zweifache Weise. Einmal gibt er ihnen die nötige Nahrung und zweitens befiehlt er dem Mose, seine Last mit 70 anderen Ältesten zu teilen. Numeri 11, 25. Hat er gesagt, mir ist das ganze Volk zu schwer, ich trag's nicht mehr. Zwei Dinge, zwei unerwartete Alternativen. Wachteln, das Essen und Mitverantwortung anderer. Der Führer bittet um den Tod, dann bring mich doch gleich um, Sie haben es ja gerade gehört. Und Gott lehrt ihn eine Lösung, auf eine andere Weise zu leben. Auf eine andere Weise zu leben, das ist die Lösung. Nicht so weiterzumachen, nicht so weiterzumachen. Eine andere Weise zu leben. Und daraus ergibt sich, wir dürfen Gott keine Grenzen setzen. Gott hat immer einen Ausweg, an welchen der Mensch gar nicht denkt und der jenseits der menschlichen Betrachtung ist. Gott lässt sich nicht in unsere begrenzten Möglichkeiten einsperren und er überrascht uns immer mit einer unerwarteten Alternative. Prüfen Sie mal Ihr Leben, betrachten Sie mal Ihr Leben. Vielleicht merken Sie diese unerwarteten Alternativen Gottes in manchen zerfahrenen Situationen erst jetzt im Nachhinein. Aber wir sollten so leben. Das sind die Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes, die wir hier im Volk Israel spüren. Und es geht uns ganz konkret an. Wie oft fahren wir an eine Wand und sagen, es geht nicht mehr weiter. Anstatt den Herrn zu bitten, Herr, ich habe keine Erklärung mehr, keine Lösung mehr, ich warte auf deine Alternative. Fertig. Der Leitfaden der Freundschaft Mose mit Gott ist der, dass Mose Gott seine Gefühle aufdeckt. Das ist wichtig. Mose deckt Gott immer seine Gefühle auf, was er fühlt. Er sagt ihm das direkt ins Gesicht. Und wie er doch sagt, also ich kann es nicht mehr, also wenn du nicht mitmachst, dann bring mich doch lieber gleich um. Also er spricht total seine Gefühle vor Gott aus. Und ich glaube, wir sollten das unbedingt lernen. Wenn wir diese Dinge, solche Sachen erleben, nicht da rummeckern und rumhängen, und sondern zu Gott gehen und ihm das klipp und klar sagen. Und dann warten. Mehr können wir oft nicht. Und Gott handelt und spricht durch die Umstände des Lebens, durch Situationen, durch Menschen. Auf einmal kommt da jemand, begegnet mir jemand, sagt etwas. Und genau das ist die Lösung. Oder es ereignet sich ganz anders, als ich gedacht habe. Das ist die Lösung. Gott kommt mit einer anderen Alternative, mit der wir nicht gerechnet haben. Also, liebe Zuhörer, Sie spüren diese Worte Gottes aus dem Alten Testament, des Volkes Gottes, ist nichts anderes als uns unsere eigenen inneren Situationen, unsere eigene geistige Geschichte massiv vor Augen zu führen. Und ich lade Sie ein, diesen Weg, gehand diese Worte Gottes auch selbst zu gehen, angstfrei, wissend, ich werde mit dir sein. Danke.
Ja, vielen Dank, Pater Hans Burb, für Ihren Vortrag. Danke, dass Sie uns etwas über die geistigen Realitäten, die auch in unserem Leben eine große Rolle spielen, aufgezeigt haben am Beispiel des Mose und des Volkes Israel. Pater Burb, dürfen wir Sie zum Schluss der Sendung um Ihren Segen bitten?
Ja, so segne euch und begleite euch durch eure Wüste des Lebens hin zum Land der Verheißung, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke, Pater Burb, und vergelt's Gott. Alles Gute nach Hochaltingen. Und Ihnen, liebe Zuhörer, danke fürs Dabeisein. Auf Wiederhören, sagt Andreas Büscher.